Unsere Geschichte über einen der wichtigsten und bekanntesten deutschen Chirurgen beginnt in den späten 1880er Jahren in einer Schuhmacherwerkstatt. Ferdinand Sauerbruch ist gerade 12 oder 13 Jahre alt und halbwaise. Sein Vater ist an Tuberkulose gestorben, als Ferdinand 2 Jahre alt war und hat die Familie mittellos hinterlassen. Die Mutter und ihr kleiner Sohn zogen ins Haus des Großvaters Friedrich Hammerschmidt, eines erfolgreichen Schuhmachermeisters in Elberfeld, das heute zu Wuppertal gehört. Eines Tages also betritt der junge Sauerbruch die Schuhmacherwerkstatt. Der Großvater und mehrere Gesellen hämmern und nähen Leder zurecht, doch Ferdinand bleibt vor allem ein Bild im Gedächtnis. Seine Mutter, die vor einer Kundin auf dem Boden kniet und mühselig die zahlreichen Knöpfe an den Schuhen der fremden Frau aufknöpft, das Haupt gesenkt, unterwürfig, von überströmender Höflichkeit. Eine zeitraubende, anstrengende Prozedur. Neben ihr kniet Tante Mathilde, die ebenfalls im Haushalt des Großvaters lebt und bedient einen anderen Kunden. Ferdinand kann den Anblick nur schwer ertragen. Diese beiden Frauen, die er so liebt, kniend zu Füßen fremder Menschen in einer, wie ihm scheint, zutiefst unwürdigen, dienenden Haltung. Ein Stachel im Fleisch, so wird er dieses Bild später in seiner Autobiografie nennen. Der junge Mann richtet sich in Opas großer Werkstatt eine geheime Ecke ein, in der er mit eigenen Versuchen beginnt. Und tatsächlich gelingt ihm nach einiger Zeit eine Erfindung, die das Leben unzähliger Menschen, nein, nicht rettet, das kommt später, aber zumindest einfacher macht. Der junge Ferdinand Sauerbruch erfindet den modernen Druckknopf. Und mindestens alle Eltern werden mir zustimmen, dass Strampler mit Druckknöpfen einen bedeutenden zivilisatorischen Fortschritt darstellen. Ferdinands erste Druckknöpfe sehen etwas plump aus, funktionieren aber außerordentlich gut. Nie wieder sollen sich seine Mutter und Tante Mathilde mit den fummeligen Knöpfen an den Stiefeln der Kundschaft abplagen. Die beiden Frauen und der Großvater sind begeistert. Ein Handwerker stellt ein paar Dutzend der neuartigen Knöpfe her. Ein einflussreicher Industrieller aus der Gegend, seit Jahren zufriedener Kunde der Schuhmacherei, verspricht, die Knöpfe auf Ferdinands Namen patentieren zu lassen. Schon bald würde der Sauerbruchknopf Damenschuhe und Babywäsche auf der ganzen Welt revolutionieren, ein neues Zeitalter des mühelosen Knöpfens einläuten und den Namen seines Erfinders unsterblich machen. Wenige Tage später zerstört der befreundete Unternehmer alle Träume von einem Druckknopf-Imperium. Er präsentiert dem geknickten Teenager eine ganze Reihe von Druckknöpfen für diverse Anwendungen. Schon 2 Jahre zuvor hat ein gewisser Heribert Bauer einen ähnlichen Druckknopf erfunden und patentieren lassen. Ich möchte diese Folge neben Ferdinand Sauerbruch auch dem fast vergessenen Heribert Bauer widmen, dem man für 2 Dinge gar nicht genug danken kann. Für den Druckknopf selbst natürlich, aber auch für den Umstand, dass er Ferdinand Sauerbruch davon abgehalten hat, sein Leben in den Dienst der Knopfindustrie zu stellen.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu Siegel der Medizin, dem Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau über Menschen, die Medizingeschichte geschrieben haben. Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich freue mich, euch auf dieser spannenden Zeitreise zu begleiten. Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen und erzählen Geschichte als Geschichten. Faktentreu und wo nötig mit ein bisschen Fantasie, um sie zum Leben zu erwecken. Wir erzählen von Siegerinnen und Siegern, von großen und kleinen Fehlern, von berühmten Persönlichkeiten und Menschen, die zu Unrecht vergessen sind. Die Sache mit den Knöpfen ist eine tolle Geschichte, oder? Leider können wir nicht ganz sicher sein, ob sie sich wirklich genauso zugetragen hat, denn unsere einzige Quelle dafür ist Ferdinand Sauerbruch selbst, beziehungsweise ein Buch, auf dem sein Name als Verfasser steht und das den Titel »Aus meinem Leben« trägt.
Das Buch ist von einem Ghostwriter geschrieben worden. Das war ein Journalist und Sauerbruch hat sich in seinen letzten Lebensjahren, 50, 51, mit ihm zusammengesetzt und ihm sein Leben nochmal erzählt. Und das ist eben auch ein Zeitpunkt gewesen, als Sauerbruch schon tatsächlich krank war und unter Demenz litt.
Das ist Dr. Judith Hahn, Historikerin am Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité. Sie wird uns durch diese Folge begleiten. Ein Schwerpunkt ihrer Forschung war lange Zeit die Medizin im Nationalsozialismus und in der Neuzeit. Unter anderem hat sie 2018, 2019 eine Ausstellung zum Thema Sauerbruch kuratiert unter dem passenden Titel Auf Messers Schneide.
Das Buch selbst ist toll geschrieben, also der Journalist versteht sein Handwerk, aber es ist halt vieles nicht belegbar und deshalb ist es als historisches Werk absolut unzuverlässig.
Wir sind nicht ganz so streng, aber wo immer wir uns auf dieses Buch berufen, werden wir darauf hinweisen. Und bei den wirklich wichtigen Teilen von Sauerbruchs Biografie, insbesondere den dunklen Kapiteln, verlassen wir uns ganz bestimmt nicht auf seine eigene Darstellung. Fest steht jedenfalls,
Sauerbruch war es tatsächlich nicht in die Wiege gelegt, Chirurg zu werden. Er stammt aus kleinbürgerlichen Verhältnissen und er hat zwischen Leder, Leisten, Schuhmacher, Werkzeug seine Kindheit verbracht. Dann ist er auf ein Realgymnasium gegangen. Das heißt also nicht das humanistische Gymnasium, wo die ganzen bildungsbürgerlichen Kinder hingegangen sind, Arztsöhne, Juristensöhne und so weiter, sondern auf das Realgymnasium. Er war immer ein armer Student und hat sich wirklich durchgebissen. Und die Tatsache, dass er studiert hat und Arzt geworden ist, ist schon für ihn ein gesellschaftlicher Ausstieg gewesen.
Seine erste Stelle hat er als Landarzt in einem kleinen Ort in der Nähe von Erfurt inne. Doch schon im April 1910 tritt er eine Stelle als Assistenzarzt in der chirurgischen Abteilung des Hessischen Diakonissenkrankenhauses in Kassel an. Dort gerät er bald mit der Oberschwester des Krankenhauses aneinander. Sie wird von allen nur die Mutter genannt und scheint die Rituale des Glaubens für wichtiger als den Einsatz für die Kranken zu halten. Als eines Sonntags ein Mann mit Schlaganfall zusammenbricht, verweigert die Oberschwester die Aufnahme ins Krankenhaus. Der Sonntag sei dem Gebet vorbehalten, Arbeit sei verboten. Und wenn es Gott gefalle, den Mann an einem Sonntag niederzustrecken, dann müsse er dafür wohl seine Gründe haben. Mit Hilfe des Hausdieners und einiger Passanten kann Sauerbruch den Kranken über einen Zaun aufs Gelände hieven und schließlich auf einer Matratze in eine Rumpelkammer notdürftig versorgen. Der Mann wird gerettet, aber das Verhältnis der Schwesternschaft zu Sauerbruch ist zerrüttet. Ein paar Wochen später kommt es zu einem filmreifen Showdown. Ehrlich gesagt klingt die Geschichte fast zu gut, um wahr zu sein, aber auch zu gut, um sie nicht zu erzählen. Dunkelblau und rot prangt das Geschwür in der Achselhöhle des Mannes. Seit Sauerbruch ihn gestern Abend ins Krankenhaus aufgenommen hat, ist es noch einmal gewachsen. Inzwischen ist aus der Pflaume von gestern ein Apfel geworden, ein vergifteter Apfel. Die braunrote Oberfläche fühlt sich prall und heiß an. Darunter liegt eine Höhle, bis zum Rand gefüllt mit Eiter. Der Mann muss dankbar für sein Fieberdelirium sein, denkt Sauerbruch. Bei vollem Bewusstsein wären die Schmerzen unerträglich. Temperatur? Fragt er barsch, ohne die Diakonissenschwester anzuschauen. Vielleicht fürchtet er, dass sie die Unsicherheit in seinem Blick bemerkt. 40,9 Grad vor 10 Minuten. Sauerbruch schließt kurz die Augen. Bereiten Sie die Operation vor. Die Schwester schaut ihn irritiert an. Aber Herr Doktor... Bereiten Sie die Operation vor, habe ich gesagt. Fährt er sie an und die Frau zuckt erschrocken zusammen. Gut so, denkt er. Sie soll sich erst gar nicht einbilden, sie könnte ihm auf der Nase herumtanzen oder seine Entscheidungen kommentieren. Nur weil er der jüngste Arzt hier ist. Nur weil er bisher nur bei Operationen assistiert hat und noch nie eine selbst durchgeführt hat. Jawohl, Herr Doktor, sagt die Schwester und eilt aus dem Raum. Als er mit dem Patienten allein ist, gestattet er sich einen Seufzer. Er hat gehofft, dass der Zustand des Mannes stabil bleibt, dass er bis Montag ohne OP durchhalten würde. Der leitende Arzt ist übers Wochenende auf der Jagd, auch die anderen Kollegen sind außer Haus. Er ist allein. allein mit einem Patienten, der ohne ihn sterben wird. Und ein paar Schwestern, die ihn spätestens seit jenem Vorfall vor ein paar Wochen für einen Ketzer halten, der die gottgewollte Ordnung durcheinanderbringt. Aber immerhin, die beiden anwesenden OP-Schwestern haben ihre Arbeit getan, die Operation kann beginnen. Das Geschwür muss gespalten und versorgt werden. Keine große Sache. Er hat in der Nacht vorsichtshalber alles über die Prozedur gelesen. Er weiß, was zu tun ist. Herr Doktor? Die Schwestern stehen ihm gegenüber am OP-Tisch. Ihr Blick geht immer wieder zur Wand hinter ihm. Sauerbruch dreht sich um. Dort hängt, neben dem obligatorischen Kreuz, eine große Uhr und zeigt 11. Ja, es tut uns leid, sagt die ältere der beiden. Was tut Ihnen leid? Es tut uns leid, sagt jetzt auch die jüngere Schwester. Einen Augenblick später sind sie weg und lassen einen verblüfften jungen Arzt und einen stöhnenden Patienten zurück. Er braucht ein paar Sekunden, bis er begreift. Der Gottesdienst. Die Schwestern sind unterwegs zur Kirche des Krankenhauses, weil sie nicht wagen, die Messe zu verpassen. Noch ein paar Sekunden später hat sich die Verblüffung in heiligen Zorn verwandelt. Der Auftritt könnte kaum dramatischer sein. Naja, vielleicht doch, wenn Sauerbruchs weißer Kittel schon mit Blutspritzern bedeckt gewesen wäre. Der Pfarrer verstummt, als der junge Arzt mit zornsprühenden Augen in die Kirche stürmt und den Zeigefinger in seine Richtung schüttelt. Schluss, ruft er. Herr Pfarrer, im Operationssaal liegt ein Mensch, der sterben wird, wenn Sie die Schwester nicht sofort in den OP zurückschicken. Tun Sie es nicht, so sind Sie schuld am Tode eines Menschen. Naja, ihr ahnt, wie die Geschichte in Sauerbruchs eigener Erzählung ausgeht. Der Pfarrer scheucht nach kurzem Zögern die Schwestern in den OP zurück. Der junge Arzt führt seine allererste OP durch, hat natürlich Erfolg und rettet das erste Mal einem Menschen das Leben. Und vielleicht ist es auch genauso passiert. Und wenn er in seiner Biografie ein bisschen übertrieben hat, sei es ihm gegönnt. Tatsache ist, dass sich der junge Sauerbruch schnell zu einem außergewöhnlich guten Arzt entwickelt, dem die Medizin und das Leben seiner Patientinnen und Patienten allemal wichtiger sind als Regeln und Traditionen.
Tatsächlich ist diese Tätigkeit dann auch sehr kurz und er wird rausgeschmissen. Und was wir haben an Dokumenten ist tatsächlich das Zeugnis, das er ausgestellt bekommen hat von diesem Diakonissenkrankenhaus. Und das ist ein sehr gutes Zeugnis. Wird festgestellt, dass er ein zugewandter Arzt ist, dass er die Patienten an erste Stelle stellt und das ist ein wirklich hervorragendes Zeugnis, das ihm bestimmt auch weitergeholfen hat.
Na, da hat er wohl Glück, dass ein anderer Arzt das Zeugnis ausgestellt hat und nicht die Oberschwester. Sauerbruch findet eine Volontariatsstelle an der Chirurgischen Universitätsklinik Breslau im heutigen Polen. Sein Lehrer und Vorgesetzter wird Johann Anton Freiherr von Mikulicz-Radecki und der stößt ihn auf ein in der damaligen Chirurgie ungelöstes Problem. Operationen an der offenen Lunge.
Die Lunge ist umgeben von einer zweifachen Schutzschicht, dem Lungenfell und dem Brustfell und zwischen beiden liegt der sogenannte Pleuraspalt, ein kleiner, schmaler Hohlraum, in dem herrscht ein gewisser Unterdruck. Das ist nur ein ganz leichter Unterdruck, aber der genügt und ist wichtig, um die Lunge aufgespannt zu erhalten. Und wenn man nun von außen in den Brustkorb einsticht, dann strömt atmosphärischer Druck, also Außenluft, in diesen Unterdruck. Der Unterdruck ist aufgehoben und dann fällt die Lunge in sich zusammen. Und das nennt man Pneumothorax.
Das passiert eben nicht nur infolge von Verletzungen, sondern auch, wenn man versucht, die Lunge zu operieren.
Die Medizin Anfang des 20. Jahrhunderts hatte eben noch keine Mittel, diesen Pneumothorax zu verhindern. Das war die Aufgabe, die Sauerbruch tatsächlich von seinem Lehrer bekommen hat.
Und Sauerbruch löst sie. Sein Gedanke, wenn die geöffnete Lunge den nötigen Unterdruck nicht halten kann, sondern den Luftdruck der Umgebung annimmt, dann muss man eben eine Umgebung schaffen, in der Unterdruck herrscht. Man kann freilich nicht einfach den Luftdruck im ganzen Raum senken, denn es kommt ja auf den Druckunterschied zwischen Lunge und der eingeatmeten Luft an, weshalb das Verfahren auch Druckdifferenzverfahren heißt. Kurz gesagt, wenn im OP Unterdruck herrscht, muss der Kopf draußen und unter Normaldruck bleiben. Innerhalb weniger Tage konstruieren Sauerbruch und seine Assistenten die erste Unterdruckkammer für Thoraxoperationen. Vorerst für einen Hund. Die Kammer ist ein Zylinder aus Glas, groß genug, um die Brust eines Hundes zu umschließen. Die Öffnungen für Hals und Unterkörper des Hundes sind mit Gummidichtungen versehen. Zwei weitere Öffnungen befinden sich direkt über der Kopföffnung. Auch sie verfügen über Dichtungen und werden die Arme des operierenden Chirurgen aufnehmen. Mittels einer Pumpe kann Luft aus dem Gehäuse gesaugt werden. Wenige Tage später ist es soweit. Die erste Unterdruckoperation der Lunge. Und sie gelingt. Versuchshund Cäsar überlebt und Sauerbruch schreibt auf einer Postkarte an eine Freundin: Er lebt, er liebt, er frisst, er säuft. Ein zweites Experiment in Anwesenheit seines skeptischen Chefs von Mikulic scheitert und ein bedauernswertes Kaninchen wird zum Märtyrer der Medizingeschichte. Der junge Arzt und sein Lehrer zerstreiten sich, Sauerbruch verlässt Breslau und geht in eine Klinik nach Greifswald, deren Chef ihm erlaubt, die Experimente auf eigene Kosten fortzusetzen. Aber um das Ganze ein wenig abzukürzen, Sauerbruch kehrt schließlich nach Breslau zurück und Mikulic ermöglicht ihm, eine begehbare Unterdruckkammer zu konstruieren. Diese soll es endlich auch erlauben, Menschen an der offenen Lunge zu operieren. Die Kammer hat ein Volumen von 14 Kubikmetern und ist teilweise verglast. Man kann sich das wie eine kleine Kabine vorstellen oder wie einen Raum im Raum. Der Unterdruck wird durch eine elektrische Pumpe hergestellt. Es gibt außerdem noch eine Ersatzpumpe und eine Handpumpe für Notfälle. Außerdem gibt es eine Liege für die Patientin oder den Patienten. Besonders sensibel und schwierig ist die Konstruktion der Öffnung, durch die der Kopf der Patienten aus der Kammer herausragt. Aber Sauerbruch löst auch dieses Problem.
Der Patient atmet ganz normal im atmosphärischen Druck, wie er das sonst auch tut. Und am Hals ist eben die Krause befestigt, da guckt er aus der Kammer raus und kann deshalb normalen Atemluft atmen. Und der Unterdruck, der im Brustkorb herrscht, ist einfach nur ausgedehnt auf eine große Kammer, in der ein Mensch auch stehen kann und operieren kann.
Anders als bei den kleineren Modellen sind die Ärzte hier also selbst in der Kammer. Ich habe mich natürlich gefragt, wie so etwas ausgesehen hat. Standen die dann dort in Druckanzügen und hatten Sauerstoffmasken auf, um den Druckunterschied auszugleichen und sicher arbeiten zu können? Nein. Auf Fotos und Zeichnungen von damals sieht man sie ganz normal im Kittel und teilweise nicht einmal mit einer OP-Maske vor dem Mund. Der Druckunterschied ist nämlich vergleichsweise klein. Aber so klein dieser Druckunterschied auch sein mag, so wichtig ist er doch für das Funktionieren der Atmung. Sauerbruch und sein Chef testen die Kammer erfolgreich in vielen Operationen an Tieren. Dann, 1904, ist es soweit. Eine unheilbar an Speiseröhrenkrebs erkrankte Frau erklärt sich bereit, als erster Mensch mit dem neuen Verfahren operiert zu werden. Diesmal versagt die Kammer. Der Unterdruck entweicht. Die Frau stirbt. Doch die beiden geben nicht auf. Dass die Technik grundsätzlich funktioniert, das haben sie wieder und wieder bewiesen. Wenig später entfernen sie einen Tumor in der Brust einer 40-jährigen Patientin. Und die Operation gelingt, die Patientin überlebt. Das Sauerbruchsche Druckdifferenzverfahren hält Einzug in die Medizin. Es ist der Durchbruch für die Thoraxchirurgie und für Sauerbruch selbst. Ein Meilenstein der Medizingeschichte und... Naja, Moment. Ich muss hier leider ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Die Unterdruckkammer ist eine ingenieurtechnische Meisterleistung und ganz allgemein eine richtig gute Idee. Aber es gibt bessere. Auch damals schon. Fast zeitgleich entwickeln die deutschen Chirurgen Franz Kuhn und Samuel Melzer ein Verfahren, das im Prinzip das genaue Gegenteil ist. Sie setzen auf Überdruck. Ein Schlauch wird in die Luftröhre eingeführt. Um diesen Schlauch herum liegt eine aufblasbare Manschette, die die Luftröhre um den Schlauch herum abdichtet. Dann pumpt man Luft in die Lunge. Man verhindert dem Pneumothorax das Zusammenfallen, indem man sie die ganze Zeit aufpustet, um es mal unwissenschaftlich auszudrücken. Wir wollen da jetzt nicht ins Detail gehen, aber diese Methode ist weitaus simpler und sicherer. Sauerbruch, den seine Kammer über Nacht berühmt gemacht hat, weigert sich, dieses Verfahren auch nur zur Kenntnis zu nehmen. In Deutschland haben Kuhn und Melzer keine Chance. Sie wandern in die USA aus, wo sich ihr Verfahren schnell durchsetzt, während hierzulande noch jahrelang in Unterdruckkammern operiert wird, wohl auch, weil Sauerbruch die bessere Technik von Kuhn und Melzer ausdrücklich ablehnt und ihre Einführung torpediert. 1914 erlebt Ferdinand Sauerbruch den Beginn des Ersten Weltkriegs in Zürich. Er ist inzwischen mit Adeline Schulz, genannt Ada, verheiratet. Sie ist die Tochter eines Professors für Pharmakologie in Greifswald und hat an der Seite ihres Vaters selbst wissenschaftlich gearbeitet. Sauerbruch ist seit 1910 Professor für Chirurgie an der Universität Zürich und Direktor der Chirurgischen Klinik des Kantonsspitals Zürich. Am 28. Juni 1914 wird in Sarajevo der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand ermordet und Europa taumelt in die Katastrophe des Ersten Weltkrieges. Ein Krieg, den so niemand wollte und in den sich nun alle mit Begeisterung und Hurra-Patriotismus stürzen. Auch Sauerbruch zieht in den Krieg. Er lässt sich beurlauben, meldet sich freiwillig, wird zum Oberstabsarzt ernannt und ist unter anderem in Frankreich und Belgien eingesetzt. Sauerbruch sieht die ganze Grausamkeit des Krieges. Immer wieder muss er jungen, ansonsten gesunden Menschen Arme und Beine amputieren oder versuchen, ihre in sinnlosen Grabenkämpfen zerschossenen Körper notdürftig am Leben zu halten. Den Krieg an sich stellt er nicht in Frage. Für ihn ist er eine Naturgewalt. Er sinnt auf Wege, das Leiden der Verletzten, vor allem der Amputierten, zu lindern und beginnt über künstliche Gliedmaßen zu recherchieren. Besonders hat es ihm die Idee einer künstlichen Hand angetan. Sauerbruch tut sich mit Aurel Stodola zusammen, ebenfalls Professor, aber für Maschinenbau. Von ihm stammt die Idee, die Muskeln im Armstumpf als Antrieb für eine künstliche Hand zu nutzen.
Der Sauerbrucharm hat als Voraussetzung die besondere operative Vorbereitung des Arms gehabt. Und das bedeutet, es ist ein Hautkanal oder ein Kanal durch die Muskeln hindurch gelegt worden, durch den ein Elfenbeinstift gesteckt wurde. Und links und rechts an diesem Elfenbeinstift ist dann die Mechanik zum Öffnen und Schließen der Hand befestigt worden. Und mittels sozusagen der Beuge- und Streckmuskeln am Arm konnte man dann die Hand öffnen oder schließen. Das war die Idee. Und das war natürlich eine schwierige Arbeit. Und das war für die Patienten auch eine langwierige Vorbereitung, bis der Armstumpf tatsächlich so hergerichtet war. Das war sozusagen ein Nachteil. Ansonsten war das tatsächlich eine Technik, die bis nach dem Zweiten Weltkrieg noch verwendet wurde.
Trotz des Krieges zählt die Zeit in Zürich zu den glücklichsten in Sauerbruchs Leben. Hier erarbeitet er sich seinen Ruf als hervorragender Chirurg und als jemand, der seinen Patientinnen und Patienten gegenüber unbedingt loyal ist und streng im Umgang mit anderen Ärzten, mit Schwestern und Pflegern.
Er wird immer beschrieben als ein Arzt, der sozusagen sich auch ans Krankenbett gesetzt hat, auch mal irgendwie eine Jacke zugeknöpft hat und sozusagen eine Ansprache an die Patienten hatte oder eine Gesprächsart mit den Patienten umzugehen, die sie ermutigt hat, wo sie sich getröstet fühlten und gut aufgehoben und gut behandelt fühlten. Er war ein unterhaltsamer Gesprächspartner und wird auch als mitreißender Redner beschrieben. Also seine Vorlesungen waren immer sehr gut besucht. Er hat aber auch polarisiert. Also er war ein autoritärer Chef und im OP-Saal aufbrausend und verletzend. Also einige Schüler sagen, Sie haben nach wenigen Wochen wieder gekündigt, weil sie es einfach nicht ausgehalten haben. Und andere sind wieder sehr positiv und sagen, sie haben so viel gelernt wie noch nie und ja, haben ihn sehr geschätzt.
Im Jahr 1918 nimmt Sauerbruch auf Einladung der königlich bayerischen Regierung eine Stelle als ordentlicher Professor der Chirurgie an und zieht nach München. Auf seinen Wunsch wird eigens ein neuer Operationssaal mit Platz für seine Unterdruckkammer eingerichtet. Der Erste Weltkrieg ist noch immer nicht beendet, doch das Ende ist absehbar. Im November bricht die Novemberrevolution aus, die schließlich zum Sturz des Kaisers und zur Umwandlung Deutschlands in eine parlamentarische Demokratie führen wird. In München beginnt die Revolution mit einer Massenkundgebung auf der Theresienwiese am 7.11., in deren Folge der bayerische König Ludwig III., auf dessen Einladung Sauerbruch nach München kam, bei Nacht und Nebel in ein Schloss am Chiemsee flieht und wenige Tage später abdankt. Ein Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrat wird gebildet, der Freistaat ausgerufen, eine Revolutionsregierung vereidigt. Glaubt man heute kaum noch, aber der Freistaat Bayern ist aus einer linken Revolution hervorgegangen. Sauerbruch hält von der neuen Regierung absolut nichts, genau wie ein Großteil des Bürgertums und die Kirchen. Die Revolution 1918 war kein Erdbeben, heißt es in der Autobiografie. Sie war Teil des Zusammenbruchs. Mir hat es wehgetan, wie im November 1918 und den folgenden Wochen alles zusammenstürzte, von dem man geglaubt hatte, es werde noch viele hundert Jahre leben. Im April 1919 geht die Münchner Räterepublik blutig zu Ende. Aber der Stadt ist keine Ruhe vergönnt. Fast auf den Tag genau 5 Jahre nach dem Beginn der Novemberrevolution wird sie vom nächsten Umsturzversuch erschüttert. Der Hitlerputsch scheitert schnell. Mehrere Menschen sterben. Hitler kommt mit ein paar Jahren Haft und einer ausgerenkten Schulter davon, die angeblich von Sauerbruch behandelt wird. Dafür gibt es aber keine Belege und Sauerbruch selbst hat es stets bestritten. Fest steht aber, dass er Hitler bereits vor dem Putsch getroffen hat. Hitler versucht, den berühmten Mediziner für die Revolte zu gewinnen. Sauerbruch hat kein Interesse. Seinem Assistenzarzt und Freund Rudolf Nissen gegenüber bezeichnet er Hitler als halbgebildeten Vorstadtbarbier. . 1928 schließlich geht Sauerbruch nach Berlin, an die Charité, damals Deutschlands größte medizinische Fakultät. Er wird neben August Bier zum Ordinarius, also Direktor, der Universitätsklinik ernannt. Aus München bringt er neben seiner Familie auch eine Reihe von Mitarbeitern mit, darunter seinen guten Freund Rudolf Nissen. 1930 kauft er eine Villa am Wannsee. Sein Nachbar ist der Maler Max Liebermann. Die beiden freunden sich an. Nachdem Sauerbruch den berühmten Künstler von einem Leistenbruch geheilt hat, revanchiert der sich mit einem Porträt des Chirurgen, das heute als eins seiner wichtigsten Werke gilt. Neben seinen Gemälden hinterlässt Liebermann der Welt auch einen der treffendsten Aussprüche des 20. Jahrhunderts. Als er am 30. Januar 1933, dem Tag der Machtergreifung der Nationalsozialisten, Zeuge des Fackelzuges der Nazis wird, sagt er, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Deutschlands dunkelste Zeit beginnt und mit ihr das schwierigste Kapitel in der Geschichte des Ferdinand Sauerbruch. War er ein Täter? War er ein Mitläufer? War er jemand, der in einer grausamen Zeit versuchte, anständig zu bleiben? Oder vielleicht sogar ein heimlicher Held des Widerstandes?
Sauerbruch hatte keine Berührungsängste mit den Nationalsozialisten. Auch wenn er jetzt der Partei nicht beitrat, so hat er doch öffentlich, nicht weil er musste, sondern weil er wollte, dieses neue Regime unterstützt. Und er hat es eben auch unterstützt, indem er diesen Aufruf der Professoren mit unterschrieben hat. Und nicht nur mit unterschrieben, sondern auch einen Vortrag gehalten bei der sozusagen öffentlichen Kundgebung, die es da gab.
Im November 1933 wird Sauerbruchs Vortrag neben anderen in einem Büchlein veröffentlicht, das als das Bekenntnis der Professoren bekannt wird. Der offizielle Titel lautet »Mit Adolf Hitler für des deutschen Volkes Ehre, Freiheit und Recht«. Zur selben Zeit schreibt er in einem offenen Brief an die Ärzteschaft der Welt: »Das deutsche Volk hat sein nationales Selbstbewusstsein zurückgefunden und möchte sich in friedlichem Aufbau festigen.« Am 11. November 1933 hält er außerdem eine Radioansprache.
»Ein gewaltiges Bekenntnis des Volkes zum Willen des Führers wird der Welt zeigen, dass Deutschland erwacht ist und sein Recht zu freier Selbstbestimmung zurückfordert, zu wirklichem Frieden, zu Arbeit und Aufbau.«
Warum lässt sich Sauerbruch vor dem Propagandakarren des ungebildeten Vorstadtbarbiers spannen? Fest steht, dass er nie ein eifriger Nazi sein und niemals in die Partei eintreten wird. Er ist wahrscheinlich eher von der chaotischen Weimarer Republik abgestoßen als von den Nazis begeistert. Und als national eingestellter Konservativer macht ihm nichts mehr Angst als der Kommunismus. Und da ist noch etwas anderes, das man nicht vergessen darf. Unter den Deutschen, die nicht sofort von der Grausamkeit des Regimes betroffen sind, breitet sich 1933 eine Euphorie aus, eine Aufbruchsstimmung, ein »Wir sind wieder wer«, »Make Germany great again«. Und die erfasst offensichtlich auch Ferdinand Sauerbruch. Vielleicht spielt auch Angst eine Rolle. Vielleicht meint er, sich bekennen zu müssen, weil er sich bereits einige Male bei Vertretern des Regimes unbeliebt gemacht hat. Bereits im April 1933 kommt es zu einem reichsweiten Judenboykott. Alle jüdischen Ärzte verlieren die Kassenzulassung. SA-Männer tauchen in der Charité auf und fordern ihre Entlassung. Viele nichtjüdische Ärzte stellen sich hinter ihre Kollegen, auch Sauerbruch. Er rät dem Verwaltungsdirektor Helmut Kunert, nichts zu unternehmen und niemanden zu entlassen. Das alles könne nur ein schlechter Scherz sein. Für seinen Freund, den jüdischen Arzt Rudolf Nissen, setzt sich Sauerbruch persönlich bei den Nazi-Bonzen ein und wird dafür beinahe selbst suspendiert. Dazu kommt es zwar nicht, aber sein Einspruch ist auch erfolglos. Nissen emigriert in die Türkei, wo er dank Sauerbruchs Fürsprache eine Stelle als Direktor der Chirurgie in Istanbul findet. Bemerkenswert ist auch sein Verhalten, als im Jahr 1935 Max Liebermann stirbt. Die Gestapo verbietet die Teilnahme an seiner Beisetzung, doch Sauerbruch setzt sich darüber hinweg und erweist dem Freund, zusammen mit etwa 100 anderen Mutigen, die letzte Ehre.
Dadurch, dass er ja von dem Regime auch hofiert wurde als renommierter, anerkannter internationaler Wissenschaftler, der auch noch ein freundliches Gesicht des Regimes war, konnte er sich auch mehr herausnehmen, als es andere konnten. Und das hat er genutzt. Also man muss sagen, die Haltung Sauerbruchs in dieser Frage ist tatsächlich widersprüchlich und man muss sie auch einfach als widersprüchlich benennen und muss sie so stehen lassen. Also da gibt es jetzt nicht viel Vermittlung. Auf der einen Seite hat er die Politik der Nationalsozialisten unterstützt und fand auch sozusagen den Antisemitismus grundsätzlich kein Problem. Aber im Speziellen, wenn es eben um individuelle Freunde ging, dann hat er tatsächlich sich auf die Hinterbeine gestellt und versucht, ihnen zu helfen.
Sauerbruch weiß, wie weit er gehen kann. Gleichzeitig lässt er sich vom Regime feiern und auszeichnen. Sauerbruchs chirurgische Leistungen während dieser Zeit stehen außer Zweifel. Unter anderem gelingt ihm die erste operative Entfernung eines Aneurysmas, also einer krankhaften Erweiterung einer Arterie in der Herzwand, und er macht große Fortschritte in der Tumorentfernung in Lunge und Hirn. Er arbeitet wie besessen. Zeitweise führt er 3 Operationen gleichzeitig durch. Wie ein Simultanschachspieler, der von Brett zu Brett springt, wechselt er zwischen den Operationstischen. Wer da unter seinem Messer liegt, ist ihm egal. Im OP gibt es keine Linken, keine Rechten, keine Arier oder Juden. 1939 lässt er sich von seiner ersten Frau scheiden und heiratet Margot Großmann, eine seiner damals ganz wenigen Kolleginnen. Im selben Jahr bricht der Krieg aus. Laut Aussage von Bekannten glaubt Sauerbruch von Anfang an nicht an die Möglichkeit eines Sieges. Als Arzt sieht er nur eine Möglichkeit, zu versuchen, das Leiden zu mindern. Seiner Karriere schadet der Krieg jedenfalls nicht. Sauerbruch wird für seine Verdienste zum Generalarzt befördert und öffentlichkeitswirksam in der Wochenschau mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet. Bis hierher könnte man noch sagen, Sauerbruch ist ein Mitläufer, lässt sich instrumentalisieren und feiern und meckert privat ein bisschen rum. Kein Held, kein Verbrecher. Doch es gibt da noch etwas, worüber wir sprechen müssen. Schon 1937 wird Sauerbruch als Gutachter in den Reichsforschungsrat berufen. Damit ist er auch verantwortlich für die Genehmigung und Finanzierung von Forschung. Und Sauerbruch genehmigt in mehreren Fällen Forschungen an Häftlingen in Konzentrationslagern. Ein besonders bedrückendes Beispiel sind die Sulfonamid-Experimente von Ernst Robert Grawitz und Karl Gebhardt ab 1942 in Ravensbrück. Inhaftierten Frauen werden Verletzungen beigebracht. Man schneidet beispielsweise ihre Waden auf, quetscht ihre Muskeln und näht Stoff, Holzsplitter und ähnliche Materialien in die Wunde ein, um Kriegsverletzungen zu simulieren. Die, ich will sie gar nicht Ärzte nennen, Grawitz und Gebhardt jedenfalls wollen den Einsatz von Sulfonamid gegen Blutvergiftungen untersuchen. Bei anderen Experimenten wird den Opfern direkt Eiter in die Venen gespritzt, um zu sehen, ob Sulfonamide eine Infektion verhindern können. Dutzende Frauen werden den extrem qualvollen Experimenten unterzogen. Viele sterben, andere werden später hingerichtet. Die wenigen Überlebenden sind oft durch riesige Narben an den Waden gezeichnet. Wie konnte Sauerbruch derartige Grausamkeiten genehmigen? Das muss doch gegen all seine Überzeugungen und seine Ehre als Arzt verstoßen haben. Es gibt einige Argumente, die zu seiner Verteidigung vorgebracht werden. Zum Beispiel musste er ganz allein pro Jahr bis zu 500 Forschungsanträge prüfen. Viel zu viel für einen vielbeschäftigten Chirurgen und Klinikdirektor. Zudem sei aus den Anträgen oft nicht genau hervorgegangen, welche Experimente durchgeführt wurden und an wem. Und ganz sicher stand nicht darin, dass die Versuchspersonen in der Regel anschließend ermordet werden sollten. Sauerbruch habe oft schlicht nicht gewusst, was er da genau genehmigt. Dazu kommt sein unerschütterlicher Optimismus, was die Forschung angeht, und sein Vertrauen in die Ärzteschaft. Überlastung, Vertrauensseligkeit und Naivität hätten zu diesen schrecklichen Entscheidungen geführt. Und im Übrigen hätte er die Experimente sicher nicht verhindern können, wenn er die Unterschrift verweigert hätte. Man hätte ihn schlicht von seiner Aufgabe entbunden. Ja, mag alles stimmen, aber wirklich befriedigend finde ich es nicht. Nicht wissen heißt nicht keine Verantwortung. Aus gutem Grund müssen zum Beispiel Ministerinnen und Minister auch für Fehler ihres Ministeriums gerade stehen, von denen sie keine direkte Kenntnis haben. Naja, sagen wir es so, sie sollten dafür gerade stehen. Ich habe doch von nichts gewusst, kann vielleicht ein Otto-Normal-Mitläufer vorbringen, aber nicht jemand, der einem grausamen Verbrechen eine offizielle Genehmigung erteilt hat. Und es gibt mehrere Hinweise darauf, dass Sauerbruch sehr wohl mehr darüber wusste, was in Ravensbrück oder bei den ebenfalls von ihm genehmigten tödlichen Malaria-Experimenten in Dachau vor sich ging. Den Untergang erleben Sauerbruch und seine Frau in den Kellern der Charité, unablässig operierend, bemüht um jedes Leben, deutsche Zivilisten und Soldaten, später auch sowjetische Soldaten. Allein in den letzten Kriegstagen Ende April bis Anfang Mai 1945 werden mehr als 2700 Verwundete unter schlimmsten Bedingungen und ständiger Gefahr in den Kellern operiert. Nach Kriegsende setzt die sowjetische Militäradministration Sauerbruch als Stadtrat für das Gesundheitswesen ein, doch schon im Herbst verliert er den Posten wieder. Die Amerikaner haben interveniert. Für sie ist Sauerbruch ein Täter, der mitgeholfen hat, das Ansehen der Nazi-Diktatur zu steigern. Sauerbruch bleibt dennoch an der Charité. Für ihn steht fest, dass er sich stets ehrenhaft verhalten habe. Und schon 1947 fordert er in einer Rede einen Schlussstrich unter die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen. 1949 wird gegen Sauerbruch ein Entnazifizierungsverfahren eröffnet, das mit einem Freispruch endet. Tja, schwierige Angelegenheit. Wie soll man Sauerbruchs Verhalten in der Nazi-Zeit einschätzen? Was seine juristische Schuld angeht, können wir uns an den Freispruch halten. Doch wie sieht es mit der moralischen Schuld aus? Was konnte man, musste man von einer Person in seiner Position erwarten? Wiegt der Einsatz für seine Patientinnen und Patienten und für einige jüdische Kollegen, wiegt sein gelegentliches Aufmucken, das Schweigen und Nicht-Wissen-Wollen, die öffentlichen Bekenntnisse zum Regime und die unverzeihlichen Unterschriften auf den Anträgen der KZ-Ärzte auf? Stütze des Systems? Rädchen im Getriebe? Oder jemand, der so menschlich blieb, wie es ihm in der Barbarei möglich war? Vielleicht läuft es auf die berühmte Frage hinaus, ob ein richtiges Leben im Falschen möglich ist. Als leuchtendes Vorbild taugt sein Verhalten in jener Zeit sicher nicht. Kein Held, kein Opfer, vielleicht kein vorsätzlicher Täter, aber Mitwisser, Mitläufer und, ja, Komplize.
Eigentlich war der sozusagen politisch niemals so außergewöhnlich. Er repräsentiert eigentlich den Typus des bürgerlichen, deutschen, konservativen Akademikers. Und das tut er eigentlich sehr durchschnittlich und sehr repräsentativ. Und das Ungewöhnliche oder Außergewöhnliche ist, dass es halt dieser sehr populäre Sauerbruch ist, der das tut. Und deshalb spricht man darüber. Und deshalb kann man ihn vielleicht auch so als beispielhaft für eine Mehrheit von Deutschen in dieser Zeit nehmen.
Seine letzten Lebensjahre sind von seiner zunehmenden Demenz geprägt. Trotzdem lässt er es sich nicht nehmen, weiter zu operieren. Anfangs noch an der Charité. Vielleicht kann man an der Stelle nochmal Sauerbruchs verstorbenen Freund, den Maler Max Liebermann, zitieren.
Ein Fehler von mir sieht man über 100 Jahre an der Wand hängen. Wenn Sie einen Fehler machen, dann deckt den anderen tags der Rasen zu.
Aber bald kann niemand mehr über die zahlreichen Fehler des berühmten Chirurgen hinwegsehen. Sauerbruch wird zur Pensionierung gedrängt, operiert aber an der Privatklinik eines Freundes in Grunewald weiter, obwohl er längst nicht mehr dazu in der Lage ist.
Aber es hat niemand sich wirklich getraut, ihm zu sagen, dass er jetzt dringend mal in den Ruhestand gehen muss. Und als er dann sozusagen bewegt worden war, in den Ruhestand zu treten, da sind dann aber immer noch Patienten gekommen zu ihm, die von dem großen Sauerbruch behandelt werden wollten. Und Sauerbruch hat die dann auch noch behandelt. Und das war eben nicht zum Besten der Patienten. Und ja, das ist echt tragisch.
Unsere Geschichte eines der größten Chirurgen aller Zeiten, denn das war und bleibt er, endet unwürdig. Sauerbruch begeht Kunstfehler. Der große Retter im weißen Kittel wird zur Gefahr für die Menschen, die sich unter sein Messer begeben. Ob es auch zu Todesfällen kommt, ist nicht klar, aber klar ist, dass er nie wieder hätte operieren dürfen. Ferdinand Sauerbruch stirbt am 2. Juli 1951 in Berlin. Vielen Dank an Dr. Judith Hahn für das Gespräch und natürlich an euch fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei unserer nächsten Zeitreise dabei wärt. Dann geht es um Rosalind Franklin, eine Frau, die ihr Leben gab für einen der wichtigsten Durchbrüche des 20. Jahrhunderts. Nebenbei auch um den Mann, der am meisten davon profitierte und sich mit Kommentaren über ihr Aussehen bedankte. Also, vielleicht bis bald bei Siege der Medizin. Und übrigens, wenn euch Siege der Medizin gefällt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt. Am besten jetzt gleich, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts.
Siege Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers Wake Word: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur: Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung: Volker Strübing, Johanna Magdalena Schmidt, Josefine Ahleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören: Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Alwang. Produktionsleitung: Josefine Ahleit. Sounddesign: Philipp Klauer. Komposition: Johannes Cornelius. Produziert von den Wake Word Studios in München.